Danke vielmals, danke vielmals. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Ich bin sehr dankbar für das, was Gott tut, auch dafür, dass wir in all den Sprachen senden können. Auch möchte ich heute unseren Geschwistern, die dafür Sorge getragen haben, dass der Rundbrief in französischer Sprache schon jetzt am Wochenende zur Verfügung steht, von Herzen danken. Unsere Schwester Janina, unserem Bruder Jean Lambert, unserem Bruder Tati aus Brüssel. Alle haben ihren Teil dazu beigetragen, dass der Rundbrief in französischer Sprache heute zur Verfügung steht. Jetzt habe ich zwei Nachrichten. Erstens die herzlichsten Grüße von Bruder Ross. Bruder Ross lässt ganz, ganz herzlich grüßen, fühlt sich aber schwach, sodass er nicht kommen konnte. Wir haben Verständnis dafür. Die Jahre erreichen uns alle irgendwann. Doch er ist sehr guten Mutes und hat uns allen von Herzen Gottes Segen gewünscht. Dann haben wir die Nachricht bekommen, dass Schwester Terai gestern Abend heimgegangen ist. Unser Bruder Terai kam nach Hause und dann waren auch die letzten Minuten gekommen, sodass er mit seiner Frau, unserer Schwester in Christo, noch die letzten Minuten gemeinsam hatte und sie dem Herrn anbefehlen konnte, ehe sie aus der Zeit in die Ewigkeit hinübergegangen ist. Wir haben ja eine Stätte bereitet, so haben wir es gesungen. Ja. Und keiner von uns weiß, wann die Stunde schlägt. Und wenn man über 80 ist, dann kann die Zeit schon gekommen sein. Und die Schrift sagt ja, das Leben ist 70, 80 und dann ist es Mühe gewesen. Nicht alle haben das gleiche große Vorrecht wie unsere teure Schwester, die alle mit Schwester Lotte kennen. 98 Jahre und frisch und munter hier in der dritten Reihe. Also der Herr führt die Seinen wunderbar und hat einen Weg mit uns allen. Die Anrufe, die ich heute hatte, 5 an der Zahl, waren wirklich segensreich. Es ist kaum für uns zu begreifen, welch eine Freude die Brüder und Schwestern erfüllt, die live mithören und miterleben können. Und auch heute grüßen wir alle weltweit und wünschen allen von Herzen Gottes Segen. Dann war eine Frage mit Bezug auf den Lobpreis, den gemeinsamen Lobpreis, die gemeinsame Anbetung. Und dazu möchte ich Folgendes sagen. Hier wird kein Lobpreis eingeübt, wie es in charismatischen Versammlungen geschieht. Diejenigen, die dort auf der Plattform stehen, üben zu Hause in besonderen Räumen laut Musik ganz genau ein, wie gesungen, wie man sich dabei bewegt. Das ist so in den charismatischen Versammlungen. Das weiß ich, weil ein Bruder, dessen Tochter dort federführend ist, das so gesagt hat. An dieser Stätte ist es nicht so, hier sind wir überwältigt, wie damals die gesamte Jüngerschar überwältigt war, teilzuhaben an dem, was sich an biblischer Prophetie in ihren Tagen erfüllt hat. Es war ja auch die Erfüllung von Jesaja 35, Vers 5 und 6. Wenn der Herr kommt, werden die Blinden sehen und die Lahmen werden gehen, die Tauben werden hören. Und als der Herr nach Jerusalem einzog, haben sie gedankt. Nicht nur hatten sie Sacharja 9,9 vor Augen, auch Jesaja 35, und haben Gott gepriesen um all der Wundertaten, die sie damals miterlebt haben. Es war doch Erfüllung der Heiligen Schrift. Dann haben wir die zwei besonderen Bibelstellen, Apostelgeschichte 4, Vers 24, wo die Urgemeinde ein Herz und eine Seele war und ihre Stimme gemeinsam erhoben hat und Gott gelobt und gepriesen. Und dann haben wir die besonderen Stellen einzelner im Lukas-Evangelium und dann auch die besondere Stelle im Römerbrief. Lasst mich aus dem Lukas-Evangelium die zwei Lobpreisungen, die beide gesungen, nicht nur gesprochen, sondern gesungen wurden. Und deshalb steht hier geschrieben in Lukas, dem ersten Kapitel, über Vers 46 haben wir die Überschrift Lobgesang der Maria. Ein Lobgesang. Die Psalmen wurden gesungen. Es war immer, ob Gebet, ob Fürbitte, ob Sündenbekenntnis. Ihre Seele war vor Gott überwältigt und sie haben es einfach in eine Melodie dem Herrn gebracht. Von Maria, die ja in gewaltigster Weise die Erfüllung erlebte, eine Jungfrau wird gute Hoffnung werden und einen Sohn gebären, dem sie den Namen Immanuel geben wird, steht in Lukas 1 von Vers 46 geschrieben. Darauf sprach Maria: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinem Retter, weil er die Niedrigkeit seiner Magd angesehen hat. Denn siehe, von nun an werden alle Geschlechter mich selig preisen. Und dann kommt die Begründung, weil der Allmächtige Großes an mir getan hat. Ja, heilig ist sein Name. Hat er nicht auch Großes an dir und mir getan? Ist nicht das verheißene Wort in dein und mein Herz hineingelegt worden? In Vers 50 steht dann, und sein Erbarmen wird von Geschlecht zu Geschlecht denen zuteil, die ihn fürchten. Gott erbarmt sich, wes er sich erbarmen möchte, so steht es ja geschrieben. Und dann in Vers 51, er wirkt seine Kraft aus mit seinem Arm. Er zerstreut, die da hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Auch das geschieht bis heute. Er wirkt seine Kraft aus. Doch wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Und wer hat der Botschaft Glauben geschenkt? Die Antwort ist, alle, die seinen erhöhten, mächtigen Arm erleben, denen offenbart er sein Wort und seinen Willen. Und dann steht, er stürzt Machthaber von den Thronen und erhöht Niedrige. Hungrige sättigt er mit Gütern und lässt Reiche leer ausgehen. Und dann kommt die Bestätigung der Verheißung aus Jesaja 41, 8 und Psalm 98, 3. Er hat sich Israels angenommen, seines Knechts, um der Barmherzigkeit zu gedenken. Und jetzt kommt das Gewaltige, wie er es unseren Vätern verheißen hat, wie er es unseren Vätern verheißen hat. Erfüllung der Verheißungen, die Gott gegeben hat. Dann haben wir nur ganz kurz, wollen wir darauf eingehen, auch in Lukas 1, den Lobpreis Zacharias von Vers 67. Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt und sprach die prophetischen Worte aus. Also Heiliger Geist war und ruhte auf ihm. Und er sprach die prophetischen Worte aus. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk gnädig angesehen und ihm eine Erlösung geschaffen und hat uns das Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes. Höret Vers 70. Denn so hat er es durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her verheißen. Wenn man diese Gebete, diese Lobpreisungen liest, dann spüren wir, was in solchen Menschen, die an der Erfüllung der Verheißungen teilhatten, vor sich gegangen ist. Und dann in Vers 72, um unseren Vätern Barmherzigkeit zu erweisen und seines heiligen Bundes zu gedenken. Gott hat einen ersten Bund geschlossen, hat den neuen Bund gemacht und sprach, nach diesen Tagen werde ich einen neuen Bund mit euch schließen, euch ein neues Herz, einen neuen Geist, ein neues Leben aus Gnaden geben. Gott hat das Wort, das er durch die Väter und Propheten gesprochen hatte, bestätigt. Dann kam in Vers 76 und 77 mit Bezug auf Johannes den Täufer, dass auch er biblisch eingeordnet wurde, und das gehört einfach dazu. Die biblische Einordnung unseres Herrn und der Dienste, die Gott in die Gemeinde gesetzt hat. Vers 76 und 77. Aber auch du, Knäblein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn einhergehen, ihm die Wege zu bereiten. Das ist Maleachi 3, Vers 1. Die biblische Prophetie in ihrer Erfüllung wird dem Volke Gottes gezeigt und wer dann in die Anbetung geleitet wird, die vom Geiste inspiriert ist, der wird nicht an dem vorbeigehen, was Gott verheißen und getan hat, sondern er wird es auch im Lobpreis und in der Anbetung erwähnen. Vers 77, um seinem Volke die Erkenntnis des Heils zu verschaffen, die ihnen durch Vergebung ihrer Sünden zuteil werden wird. Und dann noch Vers 78 und 79. Es ist ja einfach so kostbar. So will es das herzliche Erbarmen unseres Gottes. Auch heute, so will es das herzliche Erbarmen unseres Gottes, mit dem uns der Aufgang aus der Höhe erschienen ist, um denen Licht zu spenden, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Ja, damit braucht man wirklich nur zu Jesaja 9, Vers 2 zu gehen. Und um ihre Füße auf den Weg des Friedens zu leiten. Brüder und Schwestern, wir haben gestern die Worte der Heiligen Schrift betrachtet, dass Gott Frieden gemacht hat. Der Schuldbrief ist zerrissen. Die Schuld ist bezahlt. Das Blut des Lammes, das Blut für die Gemeinde des neuen Bundes ist geflossen und alle, die aus dem alten Bund dazu gehören, auch sie sind damit einbegriffen in den großen Heilsratschluss unseres Gottes. Im Alten Testament hat man auf den Messias gewartet und ihn sehnsüchtig erwünscht. Und im Neuen Testament schauen wir zurück auf das, was am Kreuz auf Golgatha geschah. Für uns, die wir zum Glauben, zum wahren Glauben gekommen sind, ist das etwas Kostbares, das mit nichts auf Erden verglichen werden kann. Und wir haben es durch Gottes Gnade begriffen. Nicht ein Bruder wird den anderen belehren, sondern wie unser Herr zu Petrus in Matthäus 16 sagte, Fleisch und Blut hat dir dies nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Offenbarung von Anfang an. Ihr alle wisst, der Herr kam zu den Seinen und die Seinen erkannten ihn nicht. Und wenn dann Dr. Larkin schreibt, dass bei dem ersten Kommen Christi 109 Weissagungen ihre Erfüllung gefunden haben, ich habe sie nicht gezählt, er hat sie gezählt. Man überlege für einen Moment, über 100 Weissagungen erfüllten sich bei dem ersten Kommen Christi. Und der Herr und Erlöser war persönlich unter ihnen. Und trotzdem sahen sie es nicht, weil die Schriftgelehrten sie durch ihre Deutungen irregeführt haben. Das Volk glaubte den Deutungen und sah die Erfüllung der Schrift nicht. Genauso ist es heute. Das Volk hört doch nur die Deutungen. Und deshalb können sie das Originalwort nicht glauben. Dann haben wir schon den Unterschied zwischen denen, die Gott zum ewigen Leben bestimmt hat, um noch einen Schritt weiter zu gehen, den Unterschied zwischen denen, die dazu bestimmt sind, an der ersten Auferstehung Anteil zu haben, an der Entrückung Anteil zu haben, am Hochzeitsmahl teilzunehmen, und zwischen denen, die bei der zweiten Auferstehung gemäß Offenbarung 20 von Vers 11 dann angenommen werden. Es heißt ja, siebenmal in Offenbarung 2 und 3, wer da überwindet. Und wer überwindet? Nämlich der, der ein Ohr hat zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Um das nur am Rande zu erwähnen, als unser geliebter Bruder uns gestern im Büro sagte, er war in einem europäischen Land und siehe, er hat gehört, dass dort 17 verschiedene Richtungen innerhalb der Endzeitbotschaft sind. Und dann führen wir uns vor Augen, was Bruder Brenhim vom Herrn selbst aufgetragen wurde, nämlich, dass die Botschaft, die ihm anvertraut wurde, dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Und jetzt haben sich Männer darüber gesetzt und haben die Aussprüche Bruder Brenhams missverstanden, missgedeutet, nicht in die Bibel zurück eingeordnet und machen alle ihre eigene Richtung. Brüder und Schwestern, das liegt mir für uns und für die gesamte Brautgemeinde sehr auf dem Herzen, dass Gott eine Offenbarungsstätte auf Erden hat, eine Gemeinde, in der nicht nur der Mechanismus, die Belehrung stimmt, sondern in der sich Gott in der Auferstehungskraft unseres Herrn aus Gnaden offenbaren kann. Amen. Denn wenn wir in Betracht ziehen, dass die Wiederkunft Jesu Christi wirklich nahe gerückt ist, und wir haben dafür das Zeugnis der Heiligen Schrift in einer ganz gewaltigen Weise und Vielfalt. Denken wir nur an die Hauptverheißung und Weissagung, wenn der Feigenbaum saftig wird. Ich habe es mir notiert, von 1822 kehren die Juden zurück in das Land der Verheißung. Aber 1948 war die Gründung des Staates Israels ausgerufen durch Ben-Gurion am 14. Mai 1948. Und unser Herr spricht, wenn ihr seht, dass der Feigenbaum saftig wird, so erkennet daraus, dass die Zeit nahe ist, ja vor der Tür steht. 60 Jahre sind nun gekommen und gegangen. Müssen wir nicht inne werden, dass die Gnadenzeit zu Ende geht? Dass der Herr, wie in Apostelgeschichte 15 von Vers 13 und in Römer 11 Vers 25 geschrieben steht, dass der Herr die Gemeinde für seinen Namen aus den Nationen herausruft und dass dann Israel gerettet werden wird. Alles ohne uns Angst und Bange zu machen, im Gegenteil, uns Mut zu machen, unser Leben auf den Altar Gottes zu legen und einfach das Leben Christi auszuleben. Ich habe mir noch zwei, drei Bibelstellen notiert, die mir heute sehr groß geworden sind. Und ich möchte meinem geliebten Bruder Dietmar aus Augsburg sehr herzlich dafür danken. Er gab mir den Gedankenanstoß dazu. Ihr wisst ja, es steht geschrieben, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Ich meine, das ist 1. Korinther 15. Kapitel, 1. Korinther 15. Kapitel, Vers 50, uns allen ja sehr bekannt. Lass es uns lesen. Das aber, 1. Korinther 15, Vers 50. Das aber versichere ich euch, liebe Brüder, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Auch kann das Vergängliche nicht die Unvergänglichkeit ererben. Und dann kommt der Blick mit dem, was ja vor uns liegt, in Vers 51, seht, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wohl aber werden wir alle verwandelt werden im Nu, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenstoß, denn die Posaune wird erschallen, und sofort werden die Toten in Christo oder die Toten in Unvergänglichkeit auferweckt werden und wir werden verwandelt werden. Nur die Bemerkung, die wir oft schon gehört haben, ehe der Leib bei der Wiederkunft Christi verwandelt werden kann, muss die Seele, muss das Innere des Menschen jetzt verwandelt werden. Es muss die Erneuerung, die Wiedergeburt muss stattfinden und das möge Gott uns allen aus Gnaden schenken. Dann haben wir die herrliche Stelle aus Lukas 24, auf die ich aufmerksam gemacht wurde, die wir auch schon oft gelesen haben. Lukas 24 und hier steht in Vers 39. Lukas 24, Vers 39. Nach der Auferstehung sprach unser Herr, seht meine Hände und meine Füße an. Denn ich bin es leibhaftig. Tastet mich und beschaut mich. Ein Geist hat ja doch kein Fleisch und kein Gebein oder Knochen, wie ihr solche an mir seht. Was fällt euch hier auf? Ist euch etwas aufgefallen? Nach der Auferstehung war in dem Leibe kein Blut. Kein Blut. Mit dem Blut ist unser Herr in das himmlische Heiligtum eingegangen. Nach der Auferstehung, nach der Verwandlung brauchen wir kein Blut mehr, sondern das Leben, das im Blute war. Denn es wird nicht eine Fleischleiblichkeit in dem Sinne sein, sondern eine Geistfleischleiblichkeit. Wir werden dann zurückversetzt, wie es in 1. Mose, dem 1. Kapitel von Vers 26 bis 28 geschrieben steht, dass Adam zuerst im Bilde Gottes geschaffen wurde und erst in 1. Mose 2, Vers 7 ist Adam von Erde geschaffen worden, in einen Leib gelegt worden von Fleisch und Blut. Und hier haben wir den Erlösungsplan vor Augen. Als der Herr Abraham besuchte, im 1. Mose, dem 18. Kapitel, gegessen und getrunken hat. Das war kein Leib von Fleisch und Blut, sondern die Geistleiblichkeit, in der er sichtbar werden konnte und essen und trinken konnte. Dann haben wir die wunderbaren Stellen, die von der Erlösung sprechen, nämlich Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Und deshalb ist unser Herr in einen Leib von Fleisch und Blut gekommen, um die Erlösung hier zu geben, damit wir aus diesem Leibe von Fleisch und Blut genommen werden und in den Auferstehungsleib versetzt werden. Lass es mich lesen aus Hebräer, dem 2. Kapitel. Hebräer Kapitel 2 von Vers 14. Weil nun die Kinder am Blut und Fleisch Anteil haben, hat auch er gleichermaßen Anteil an ihnen erhalten. Und jetzt kommt's. Anteil an ihnen erhalten, um durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel. Wir gehen damit zurück zu 1. Mose 3 und dann zu Vers 15 in der Hauptsache, als Gott der Herr sagte, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Es gab diese zwei verschiedene Samen von Anfang an, aber beides im Leibe von Fleisch und Blut. Und deshalb hat der Herr in einen Leib von Fleisch und Blut kommen müssen, um alle, die zum ewigen Leben und zu Söhnen und Töchtern Gottes vorherbestimmt waren, zu erlösen und uns sein eigenes Leben, das hier auf Erden in seinem Fleischesleibe war, in dem das Opfer dargebracht wurde, uns allen aus Gnaden zu schenken. In Verbindung mit der vollbrachten Erlösung, wie wir es in Vers 14 gelesen haben, steht in Vers 15, und um alle die in Freiheit zu setzen, die durch Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten wurden. Dann Hebräer, das 9. Kapitel, um es uns vor Augen zu führen, dass unser Herr sein Blut in das himmlische Heiligtum hineingetragen hat und dass das Blut des Lammes Gottes noch heute für uns spricht und auf dem Gnadenthron ist. Und das Blut des Lammes wird bis zur Vollendung der Brautgemeinde in uns allen aus Gnaden wirksam sein. Denn so steht's in Offenbarung, dem 12. Kapitel, im 11. Vers geschrieben, sie haben überwunden durch das Wort ihres Zeugnisses und durch das Blut des Lammes. Also alles auf seinem rechten Platz. Hier in Hebräer, dem 9. Kapitel, stehen von Vers 12, ja, man müsste Vers 11 auch noch mitlesen, Christus dagegen ist, indem er als hoher Priester der zukünftigen Güter kam, durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist und nicht dieser erschaffenen Welt angehört und auch nicht mittels des Blutes von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blute ein für alle Mal in das himmlische Heiligtum eingetreten und hat eine ewig gültige Erlösung erworben. Also die Gemeinde des lebendigen Gottes ist erlöst. Der Preis ist bezahlt worden. Und wie wir es gestern hier aus Römer 8 betrachtet haben, die er berufen hat, die hat er gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, denen hat er schon die himmlische Herrlichkeit verliehen. Lasst uns glauben, wie die Schrift es sagt, um in den Segen zu gelangen. Nicht mit Wenn und Aber, nicht werden wir es schaffen, werden wir es nicht schaffen. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Wir sind in die Herrlichkeit versetzt worden und Gott hat ja die Garantie dafür übernommen, dass wir bei ihm sein werden aus Gnaden. Also mit seinem Blute, in dem das göttliche Leben war, ist er in das himmlische Heiligtum eingegangen und sein Blut spricht für uns und das Leben, das darin war, ist in uns aus Gnaden offenbar geworden. Und dann ist es Galater 2 von Vers 19, ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt sein Leben durch mich. Und was ich jetzt noch lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. In Hebräer, dem 13. Kapitel, wird uns vor Augen geführt, dass unser Herr außerhalb der Stadt, außerhalb des Lagers für uns gelitten hat. Und auch wir sollen vor das Lager hinaustreten und seine Schmach tragen. Hebräer 13. Kapitel, Vers 12 bis 14. Deshalb hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, nicht nur zu erlösen, sondern zu heiligen. Es gibt die Bibelstellen, die von Erlösung sprechen. Und es gibt die Bibelstellen, die von Heiligung sprechen. Also, er ist uns gemacht zur Erlösung und zur Heiligung. So schreibt Paulus an die Korinther. Lesen wir noch einmal. Vers 12. Deshalb hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Stadttores gelitten. So wollen wir denn zu ihm vor das Lager hinausgehen und seine Schmach tragen. Und dann die Feststellung, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern suchen die zukünftige. Man kann in Hebräer 11 nachlesen, Abraham suchte die Stadt, deren Erbauer Gott ist. Johannes sah das neue Jerusalem herabkommen. Brüder und Schwestern, Gott meint es gut mit uns. Die Erlösung ist vollbracht. Und wie wir es auch schon oft gesagt haben, weil der Sündenfall im Leibe von Fleisch und Blut geschah und so Satan in die Menschheit hineingekommen ist, musste die Erlösung durch das reine, heilige, göttliche Blut geschehen, in dem das göttliche Leben war, um uns aus der Macht Satans, aus der Gewalt Satans zu befreien, aus dem Tode und aus allem herauszulösen und uns aus Gnaden das ewige Leben zu schenken. Also, der Heilsplan unseres Gottes ist vollkommen. Man braucht gar nicht viel über den Sündenfall zu sprechen. Auch die Bibel ist da sehr sparsam und man muss viele Bibelstellen lesen, um das, was im Garten Eden geschah, wirklich nachvollziehen zu können. Aber das Schöne ist doch, dass wir die Erlösung angenommen haben. Ob wir den Sündenfall erklären können oder nicht, ist doch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir wissen, dass wir erlöst worden sind. Aus dem Fall herausgenommen worden sind. Dass die Feindschaft aufgelöst wurde. Dass der Feind besiegt wurde. Dass der Tod besiegt wurde. Und dass wir ewig aus Gnaden leben werden. Wie ich eben sagte, all die biblischen Themen sind ja verschlüsselt geschrieben worden. Alle Gleichnisse sind verschlüsselt. Und dann hat der Herr den Seinen gesagt, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Sonst wüssten alle Menschen, auch was im Garten Eden geschah. Aber dazu lasst mich getrost sagen, es war an einem Nachmittag, ungefähr 14 Uhr, als der Engel des Herrn im Raum stand und Bruder Branham ganz genau sagte und auch die Bibelstellen nannte, genau sagte, was im Garten Eden geschah. Und wir haben die Bibelstellen, aber wie ich eben sagte, wir brauchen es gar nicht zu erklären. Warum sollten wir uns darin vertiefen? Vertiefen wir uns in die vollbrachte Erlösung, in die Begnadigung, die wir empfangen haben. So viel wissen wir alle. Es gab einen Zeitabschnitt ohne Sünde, ohne Krankheit, ohne Tod. Den gab es. Und der Herr hatte gesagt, welches Tages. Und damit fing es ja erst an. Und was eigentlich schade ist, das möchte ich jetzt auch mal sagen, dass wir die Kapiteleinteilung ja erst seit dem 16. Jahrhundert haben. Bis in das 16. Jahrhundert war alles auf Schriftrollen geschrieben, auf Schriftrollen. Es gab kein 1. Mose 2, 3, 4 oder 5 oder. Es gab keine Verse, es gab keine Kapitel. Es gab nur auf Rollen geschriebenes Wort Gottes. Und stellt euch vor, wenn wir die Einteilung zwischen 1. Mose 2 und 1. Mose 3 nicht in Kapitel hätten, sondern einfach ohne eine Überschrift eines Kapitels weiterlesen würden, dann hätten wir nämlich den genauen Zusammenhang, brauchten nicht neu anzufangen, auch nicht anzufangen zu lesen oder zu überlegen, sondern würden einfach weiterlesen, nämlich das, was der Schlange getan hat. Und im Übrigen wird Schlange nur in der deutschen Sprache weiblich bezeichnet. In allen Sprachen auf Erden ist männlich die Anrede, im Griechischen, ho opis, alles in männlich und nicht in weiblich. Aber um das jetzt noch einmal zu sagen, Wenn wir Kapitel 2 und 3 direkt im Zusammenhang lesen könnten, dann haben wir zuerst das, was der Feind getan hat, mit Verführung, dann hätten wir das und würden weiterlesen. Und Adam erkannte sein Weib und sie gebar den ersten Sohn mit Hilfe des Herrn. Hebamme war nicht da. Adam wusste ja auch nicht Bescheid, wie die Geburt vonstatten gehen konnte. War ja die erste Geburt auf Erden. Und so hat natürlich Eva den Herrn angerufen. Und ja, und dann steht geschrieben, und sie fuhr fort und gebar. Kein Erkennen mehr von Adam und Eva, und sie fuhr fort und gebar. Und dann waren zwei Söhne, der eine hatte das teuflische Wesen, wie es nur sein kann, mit Eifersucht, mit Hass, mit Mord, mit allem drum und dran, und der andere wurde das erste Opfer. Und nur zu eurer Information, nicht ein einziges Mal in der Bibel steht, dass Adam der Vater Kains ist. Nicht ein einziges Mal steht, dass Kain der Sohn Adams ist. Nicht ein einziges Mal im Neuen oder Alten Testament ist Kain im Geschlechtsregister erwähnt. Ihr könnt es dreimal nachlesen, zweimal im Alten Testament und einmal im Neuen Testament. Und Kain ist nie im Geschlechtsregister von Adam aufgeführt worden. Das nur zur Orientierung, um euch zu zeigen, dass Gott einen Propheten gesandt hat, um uns nicht nur den Heilsratschluss zu offenbaren, sondern uns auch einzuführen, wie die Trennung von Gott, die Übertretung, wie eigentlich der Sündenfall war und weshalb die Erlösung im Fleischesleibe notwendig geworden ist. Doch kommen wir jetzt zu einigen wichtigen Punkten, die ich mir auch noch ganz kurz notiert habe. In Psalm 74, Vers 2 bis 11, drückt der Mann Gottes von Herzen aus, was ihn bewegt hat. Und hier lesen wir Psalm 74, Vers 2 bis 11. Ich lese nur den Anfang. Gedenke deine Gemeinde, die du vor Alters erworben, die du zum Eigentum dir erlöst hast. Und dann Psalm 79, Vers 1. O Gott, Psalm 79, Vers 1. O Gott, in dein Heiligtum sind Heiden eingedrungen, haben deinen heiligen Tempel entweiht, Jerusalem zum Trümmerhaufen gemacht. Diese beiden Stellen aus dem Alten Testament zeigen uns, welch ein Leid Männer Gottes darüber empfunden haben, dass die Gemeinde Gottes, das Volk Israel im Alten Testament, nicht das geblieben ist, wozu Gott es von Anfang an bestimmt hatte. Nämlich Gott sagte, ich werde unter euch wohnen und wandeln und werde euer Gott sein. Der Tempel war doch dazu gebaut, wirklich dazu gebaut, dass Gott mit seiner Herrlichkeit herabkommt, sein Volk besucht, Gemeinschaft mit seinem Volke hat. Und im Alten Testament hatte ja der hohe Priester, wenn er in das Heiligtum hineinging, das Brustschild mit den 12 Stämmen Israels, mit den Edelsteinen in diesem Brustschild. Und dieses Brustschild legte Zeugnis ab. Wenn das Licht hervorkam, stimmte die Sache. Wenn das Licht nicht hervorkam, stimmte sie nicht. Deshalb steht geschrieben, Licht und Recht, Licht und Recht, Urim und Tummim, Licht und Recht. Genauso im Neuen Testament haben wir die Lehre der 12 Apostel. Was damit nicht übereinstimmt, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Und damit hat es sich. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt nur zwei Samen. Gemäß Matthäus 13 hat der Herr den guten Samen gesät. Und die gute Saat, die aufgegangen ist, das sind die Söhne und Töchter des Reiches Gottes. Der Feind hat durch seine Deutungen seinen eigenen Samen gesät und beides auf dem gleichen Feld. Und beides ging auf. Beides empfängt die gleiche Sonne, den gleichen Regen. Doch an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wie wir gestern schon gesagt haben, die Feindschaft ist ein für allemal für die wahren Gotteskinder aufgehoben. Wo noch Feindschaft ist, da ist der Feind. Wo Erlösung und Vergebung ist, da ist der Erlöser. Denn da ist Gnade und Heil. Wir alle kennen das Wort aus Matthäus 16, 16 bis 19. Ich will bauen meine Gemeinde. Wir alle kennen das Wort aus 1. Timotheus 3, Vers 15. Damit du weißt, wie man sich in der Gemeinde Gottes verhält, die da ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. In der Gemeinde des lebendigen Gottes hat keine Auslegung einen Platz. Das geht einfach nicht. Die Gemeinde des lebendigen Gottes besteht aus Söhnen und Töchtern Gottes, wiedergeboren durch den ewigen Samen des Wortes, durch die Kraft des Heiligen Geistes und so in das Reich Gottes versetzt, um zu glauben, wie die Schrift gesagt hat. Es ist Bruder Brenhem, wie wir es gestern gelesen haben, das Gesetz der Vermehrung, der Reproduktion ist von Anfang an mitgegeben worden aus 1. Mose 1. Jeder Same bringt nach seiner Art hervor. Das ist bis heute so. Und deshalb wird der göttliche Same gesät. Und wo der göttliche Same gesät wird, da kommen Söhne und Töchter Gottes hervor. Das geht nicht anders. Dann spricht ja unser Herr, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Brüder und Schwestern, in diese Gemeinde hat Gott verschiedene Dienste und Gaben und Aufgaben gesetzt. Und wir erwarten tatsächlich eine Wiedererstattung alles dessen, was am Anfang in der Gemeinde war. Doch wir haben es auch festgestellt, mit Schmerz festgestellt, dass der Feind innerhalb der Botschaft so viel Zwist gesät, Uneinigkeit gebracht hat, verschiedene Richtungen sind entstanden. Seid einmal ganz ehrlich. Was nützt es den Brüdern, wenn sie über eine Sieben-Donner-Offenbarung spekulieren? Was nützt es ihnen, wenn sie über das siebente Siegel spekulieren? Was nützt ihnen? Was nützt ihnen? Was nützt ihnen? Was nützt es ihnen? Was nützt es? Nichts als Zeit, die ihnen der Feind raubt. Wir sind Gott von Herzen dankbar, dass wir den Dienst Bruder Brenhems erkannt haben. Und er war der verheißene Prophet. Das können wir in jeder Versammlung neu betonen. Hat irgendeiner der großen Evangelisten überhaupt daran gedacht, Maleachi, die letzten Verse, zu erwähnen? Doch keiner von ihnen. Alle haben ihr eigenes Reich im Reiche Gottes gebaut. Und alle haben die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und gelenkt. Bruder Brennan hat die Aufmerksamkeit nicht auf sich gelenkt, sondern auf den Herrn. So wie alle Propheten ja ein Wegweiser waren. Sie haben den Weg bereitet. Sie haben den Weg gewiesen. Aber sie waren nicht der Weg. Sie waren Wegweiser, Wegbereiter. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist Alpha, er ist Omega, er ist alles in allem. Doch wir sehen es, dass der Feind seine Saat gesät hat. Es schmerzt uns, wir können es nicht ändern. Unser Herr spricht, lasset beides wachsen bis zur Ernte. Ich habe mir vorgenommen, auch in Zukunft nicht mehr in Einzelheiten auf die Dinge einzugehen, die Menschen lehrmäßig verbreiten und Jünger in ihre Nachfolge ziehen, sondern mehr das Wort und auch unsere Zubereitung zu betonen. Brüder und Schwestern, der Zeitpunkt ist doch gekommen, wie wir es gestern auch schon angedeutet haben, dass wir alle unseren Platz finden, die Frauen ihren Platz, die Männer ihren, die Familie ihren, die Gemeinde, dass alles göttlich geordnet wird. Ich habe ja den Zeitungsartikel nicht mitgebracht, wo die evangelisch-lutherische Bischöfin mit dem schönen Foto mit Mann und drei Töchtern abgebildet ist und wie sie sich von ihm scheiden ließ. Und dann steht der große Artikel und als Überschrift, er hat das gemeinsame Haus verlassen. Und wisst ihr, auf welch eine Bibelstelle sich diese Bischöfin berufen hat? Was ihr auf Erden löset, wird auch im Himmel gelöst sein. Das muss sich ein Mensch vor Augen führen. Einerseits, was ihr auf Erden bindet, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden löset, wird im Himmel gelöst sein. Also, ich habe auf Erden gelöst, also wird es im Himmel gelöst sein. Das Wort Gottes wird so vergewaltigt und so missplatziert und zum eigenen Verderben verwendet. Und man darf eigentlich gar nicht weiter darüber nachdenken. Hat die Bibel überhaupt etwas von einer Bischöfin gesagt? Hat die Bibel überhaupt etwas von Apostolinnen, Prophetinnen, Lehrerinnen, Evangelistinnen gesagt? Oder berichtet die Bibel wirklich nur, dass Gott in die Gemeinde Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten gesetzt hat? Steht in Apostelgeschichte 13, und in der Gemeinde zu Antiochien wirkten Prophetinnen und Lehrerinnen, oder steht dort Propheten und Lehrer? Zurück zum Worte Gottes. Und lass es mich sagen, besonders an euch gerichtet, teure Schwestern, ihr solltet Gott dankbar sein, dass er durch den Mund des Propheten das wahre Wort auch für die Frau, für die Ehe und die Familie neu auf den Leuchter gestellt hat. Ihr solltet euch bei Gott auf kahlen Knien dafür bedanken, dass Gott in der Botschaft euch den rechten Platz gewiesen hat. Sonst könnt ihr das Ziel nicht erreichen. Was sagt unser Herr? Ihr alle kennt die Bibelstelle, Johannes 4, Vers 34. Das ist meine Speise, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Was ist deine, was ist meine Speise? Wann sind wir im Willen Gottes? Doch dann, wenn wir unseren Platz gefunden haben, erst dann sind wir wirklich im Willen Gottes. Also, wie die Heilige Schrift es sagt, ordnet euch einander unter, wie es die Furcht vor Christus verlangt. Aber auch für uns Brüder gibt es das herrliche Wort. Geht zurück zu 1. Korinther 11. Gott ist das Haupt Christi. Christus, das Haupt des Mannes. Der Mann, das Haupt der Frau. Das ist die göttliche Ordnung. Und in die müssen wir uns fügen. Brüder, wir müssen uns Christus, dem Haupt, völlig unterordnen. Und die Schwestern müssen sich den Brüdern, so sie denn geheiratet haben, müssen sie sich unterordnen. Das geht einfach nicht anders. Stellt euch vor, wir hätten zu Hause nichts als Streit und Auseinandersetzung und kämen dann so lammfromm in die Versammlung und haben vielleicht noch nicht mal miteinander gesprochen und erwarten dann den großen Segen, die Ausgießung des Heiligen Geistes, das mächtige Wirken Gottes. So geht es nicht. Brüder und Schwestern, lassen wir es uns sagen. Bruder Brenim hat es gesehen. Ich werde euch nicht lange damit aufhalten. Aber hier hat der Mann Gottes die Braut in der Vorschau gesehen, hat dann die Gemeinde gesehen, hat dann wieder die Braut gesehen. Lasst mich nur ein paar Zeilen aus der Predigt, das Meisterstück, vorlesen. Ich geriet in Verzückung. Als das geschah, war jemand bei mir. Ich sah die Person nicht, hörte aber die Stimme. Ich schaute in die Richtung und er sagte, die Braut kommt zu einer Vorschau in Sicht. Als ich hinblickte, sah ich die am anständigsten gekleidete Gruppe von Frauen auf mich zukommen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Jede von ihnen schien anders gekleidet zu sein. Alle hatten langes Haar, lange Ärmel an ihren Kleidern. Es waren junge Frauen. Dem Aussehen nach waren sie etwa 20 Jahre alt. Bleiben wir hier einen Moment stehen. Wir alle wissen, was in Hiob 33, wohl Vers 25, geschrieben steht, dass wir in der Auferstehung, in unser Jünglingsalter zurückversetzt werden, dass von Sünde, von Krankheit, von Alter, von Not keine Spur mehr sein wird, sondern tatsächlich in der Blüte der Jugend werden wir in alle Ewigkeit sein. Ich habe es euch hier schon ein paar Mal gesagt, aber als ich die Entrückung erlebte und die weiß gekleidete Schar sah, alle waren jung. Ich hätte sie auf 18 geschätzt, nicht älter, auf 18. Und alle Schwestern hatten ihr Haar offen, nach hinten runterhängen. Und die Brüder, ich habe alle gesehen. Man kann in der Dimension tatsächlich vom ersten bis zum letzten sehen. Kein Unterschied. Man sieht den letzten, und den habe ich gar nicht gesehen, denn das ging ja in die Ewigkeit hinein. Also, hier sah Bruder Brenhem die Braut in einer Vorschau. Und dann sagt er weiter, ich schaute auf die Menschen und fragte, worauf blickst du jetzt? Ich schaue auf die Bibel, fragte und sagte, das ist die Wahrheit. Ich habe es gesehen. Ich kann nur sagen, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, was das alles bedeutet. Ich muss es euch nur sagen. Dann noch den Satz auf dieser Seite. Derjenige, der zu mir sprach, stand neben mir. Die Braut bestand aus sauber und lieblich aussehenden Menschen, wie ich sie nie zuvor in meinem Leben gesehen habe. Es erschienen etwa ein Dutzend oder mehr zu sein. Dann beschreibt er diese Gruppe, die er gesehen hat, die an ihm vorübergezogen ist, und zwar aus all den verschiedenen Nationen. Wir haben irdisch, haben wir ja Länder mit gewissen Trachten und Kleidungen, und so hat Bruder Brenhem sie auch gesehen. Jetzt kommt aber etwas Schlimmes und haltet euch fest. Er sagte dann, als nächstes kommt die amerikanische Gruppe vorbei. Dann sagt Bruder Brenhem weiter, ich bin ja Amerikaner, doch dies machte mich krank. Ich bin nicht redegewandt genug, um in einer gemischten Zuhörerschaft ausdrücken zu können, was stattfand. Ihr werdet zwischen den Zeilen lesen müssen. Als diese Frauen sich näherten, nicht Braut, sondern Gemeinde. Einmal Gemeinde gesehen, zweimal Braut gesehen. Als diese Frauen sich näherten, ihr könnt die Beschreibung selber nachlesen, sah ich, dass ihre Anführerin eine Hexe war. Sah ich, dass ihre Anführerin eine Hexe war. Sie hatte eine lange Nase und einen großen, breiten Mund. Ihr wisst ja, Gott hat den Propheten ja immer durch Bilder in Gleichnissen hat Gott zu den Propheten und mit den Propheten gesprochen. Es ist gut, wenn ihr zu Hause selber nachlesen werdet. Mich hat es sehr, sehr bewegt, dass eine Hexe, eine Bezauberung stattgefunden hat, dass die Leute weitermachen konnten wie vorher, aber nur in der Gemeinde, nicht in der Braut. Dann sah Bruder Brenhem die Braut noch einmal. Und dann, hier werden die Deutschen erwähnt. Ja, hier werden die Deutschen erwähnt. Und er sagt, es waren anmutig aussehende Damen. Sie sahen mich an, als sie vorübergingen. Ich habe beachtet, dass jede von ihnen anders gekleidet war. Eine von ihnen, die ziemlich hinten ging, hatte langes Haar und das war eingerollt. Wir haben ja alle hier, unsere Schwestern, haben das Haar nicht lose, die haben ja alle einen Knoten oder haben es eingerollt. Und dann heißt es hier, es könnte eine Deutsche gewesen sein. Ich beobachtete sie. Als sie sich entfernten, kamen die zwei und drei Letzten aus dem Schritt. Und ich rief, Ich rief ihnen etwas zu, und sie versuchten wieder in den Gleichschritt zurückzukommen. Nachdem ich sie gesehen hatte, endete die Vision. Brüder und Schwestern, ich will nicht darauf eingehen, aber auch wir als Gemeinde gehen tatsächlich durch schwerste Prüfungen. Der Schauplatz auf Erden ist heute für die Gemeinde nicht in Rom, nicht in New York, sondern da, wo Gott sein Wort geschenkt, wo er einen göttlichen Auftrag gegeben und das Wort in alle Welt getragen wird. Das ist der Schauplatz, die Angriffsstätte des Feindes und die Segenstätte des allmächtigen Gottes. So wie Jerusalem, ich meine mich recht zu erinnern, 19-mal zerstört wurde, immer wieder. Warum? Weil es die Stadt ist, die Gott erwählt hat, die heilige Stadt Gottes. Deshalb geht auch heute wieder alles um Jerusalem. Es geht doch nicht um Osteuropa, es geht doch nicht um die Vereinigten Staaten, es geht um Jerusalem. Und wir sehen, auf uns bezogen geht es auf die Gemeinde. Der Feind hat wirklich alles versucht zu zerstören. Ja, er kommt ja nur, um zu zerstören. Der Herr kommt, damit wir leben und volles Genüge haben. Der Feind hat die Aufgabe zu zerstören. Und wir danken Gott, dass er nicht zerstören konnte, auch 79 nicht zerstören konnte. Nein, es ging nicht. Gott hat seine Hand über allem gehalten und wird es bis in alle Ewigkeit tun. Wir sind durch schwerste Prüfungen gegangen und sie mögen noch schwerer werden. Ich habe gestern, das ist nur das Einzige, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, ohne euch zu beschweren. Ich habe es gestern ja von Bruder Brenhim gesagt, mit der Steuerfahndung. Und er hat 3-mal nacheinander gesagt, das Wort crushed down bedeutet, ich war einfach so zerbrochen. Er konnte nicht mehr predigen, er war einfach mitgenommen, Rechtsanwalt hier und Verhandlung hier und. Als Bruder Brenne mir sagte, dass man ihm den Reisepass abgenommen hatte, dass er nicht nach Deutschland kommen konnte, weil er keinen Reisepass hat, um dieser Steuersache Geschichte willen. Da habe ich in der Tat am Montag, den 31. Oktober 1989 gedacht, war Reformationstag, Montag, der 31. Oktober 1989. Ich war noch in Zürich, war der letzte Sonntag und siehe da, 2 Autos mit 6 Mann sind vor 8 Uhr hier vorgefahren, hatten Handschellen mitgebracht, um mich abzuführen, weil ich angezeigt wurde, von meinem ältesten Sohn angezeigt wurde. Und dann folgten Jahre, die mir viel Kraft und Energie genommen hatten. Verhandlungen hier, Verhandlungen da, 19 Anklagepunkte sind zusammengetragen worden. Brüder, die an dieser Stätte das Wort gehört hatten, sind als falsche Zeugen aufgetreten. Ungefähr 10 Jahre sind vergangen, in denen ich Schreckliches durchgemacht habe und Gott nur danken kann, dass er mich erhalten und Gnade geschenkt hat. Wenn ihr wüsstet, was alles mit einer göttlichen Berufung, mit einem Dienst verbunden ist, ihr würdet meiner noch mehr in euren Gebeten gedenken. 6 Brüder insgesamt, die als falsche Zeugen ausgesagt haben, 4 in der Krefelder Umgebung, 2 in der Schweiz, die auch mit einbezogen wurden. Und ich sage euch, es waren Jahre. Und trotzdem muss ich zur Ehre Gottes sagen, ich habe nicht eine Reise versäumt oder absagen müssen. Ich habe alle Reisen so weitergemacht, wie sie im Plan Gottes waren, auch in den Jahren, in denen ich schlaflose Nächte hatte. Aber dann kam der Tag des Sieges. Und darüber hat die Westdeutsche Zeitung hier berichtet. Mit Fotos. Bei uns war alles beschlagnahmt. Alles, was mir an Dokumenten privat gehörte. Alles, was der Mission und der Gemeinde gehörte. Einfach kistenweise abtransportiert. Und dann kam der schöne Tag im Oberlandesgericht Düsseldorf. Die einzelnen Anklagepunkte wurden vorgelesen und danach habe ich meine Hand erhoben, habe eine Wortmeldung gewollt und die wurde gestattet. Und nachdem ich nur in kurzen, wenigen Minuten gesagt hatte, was mir auf dem Herzen lag, stand der Richter, der oberste Richter beim Oberlandesgericht in Düsseldorf auf und sagte, in 20 Minuten findet die Urteilsverkündigung statt und die zogen sich zur Beratung zurück. Nach 20 Minuten kam die gesamte Richterschaft und was rechts und links dazugehört, herein, setzen sich und der Richter stand auf und verkündigte den Freispruch in allen 19 Punkten. In allen 19 Punkten. Und die Ankläger mussten die Kosten tragen. Gott sorgt für sein Volk. Und wenn ich diesen Weg gehen muss, dann habe ich ihn zu gehen. Und ich gehe ihn ohne den geringsten Groll in meinem Herzen. Ich trage nur Schmerz. Und den Schmerz, den möchte ich euch besonders, den Vätern, den Müttern, mit auf den Weg geben. Ich sage das nicht, weil ich Leid um mich trage. Ich sage es nur, damit auch ihr informiert seid. Ihr hört ja, wer weiß was alles an Verleumdungen in der ganzen Welt. Mein ältester Sohn, der mich angezeigt hat, aufgrund dessen, was seine Mutter ihm geboten hatte, die mich hinter Gitter sehen wollte, hat mich bis heute zu keiner Tasse Kaffee eingeladen. Er wohnt in dieser Stadt. Ich kenne sein Haus nicht von innen, ich kenne sein Haus nicht von außen, wartet aber auf die Entrückung, auf die Verwandlung, spricht von Botschaft Tag aus und Tag ein. So wird es nicht gehen. Sogar zu meinem Geburtstag habe ich von keinem der 10 Enkelkinder gehört. Keiner darf Gemeinschaft mit mir haben. Ich bin der Antichrist. Ich bin der Brautverführer. Ich bin und bin. 9 Punkte haben Sie zusammengetragen, was ich alles sein soll. Ihr könnt euch vorstellen, welch einen Schmerz ich trage. Und ich sage es euch, am ersten Wochenende des Monats in diesem Jahr. Gedenkt meine. Und wenn all diese Leute die Linie nicht für immer überschritten haben, manchmal könnte man den Eindruck haben. Aber wir wollen alle im Gebet gedenken, die von Ewigkeit zu Ewigkeit dazu bestimmt sind, die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Genauso wollte ich euch einfach einmal wissen lassen, mit welch einem Schmerz ich in der Tat umhergehe und das aus dem einen einzigen Grund, weil die göttliche Berufung einfach da ist und weil der Feind alles daran gesetzt hat, um das Werk Gottes, um die Gemeinde zunichte zu machen. Ich werde es nie vergessen, als die Worte immer wieder über die Lippen kamen: Ich muss dich zerstören, ich muss dein Werk zerstören und, und. Brüder und Schwestern, ich schließe mit einem Gotteswort, das ich nur lesen werde, aus 1. Petrus, dem 1. Kapitel von Vers 13. 1. Petrus, 1. Kapitel von Vers 13. Freut euch mit mir, dass Gott den Sieg davonträgt. Freut euch mit mir, dass die Vollendung der Brautgemeinde stattfinden wird. Freut euch mit mir, dass Gottes Wort in alle Welt getragen wird. Freut euch einfach mit mir, dass Gott seinen Weg hat, auch wenn wir die schlimmste Schmach zu tragen haben. Wir werden das Kreuz tragen und es dann mit der Krone vertauschen. Wir werden das Kreuz vorher nicht ablegen. 1. Petrus, 1. Kapitel, Vers 13. 1. Petrus, 1. Kapitel, Vers 13. Darum macht euch geistlich fertig zum rüstigen Vorwärtsschreiten, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ausschließlich auf die Gnade, die euch in der Offenbarung Jesu Christi dargeboten wird. Jetzt kommt die Aufforderung an uns alle. Als gehorsame Kinder gestaltet euer Leben nicht nach den Lüsten, in denen ihr früher während eurer Unwissenheit gelebt oder sie gehegt habt, sondern werdet nach dem Vorbild des Heiligen, der euch berufen hat, gleichfalls heilig in all eurem Wandel. Möge Gott, der Herr, es uns allen aus Gnaden schenken, allen Schwestern, allen Brüdern, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, dass wir einfach unseren Platz finden, im völligen Glaubensgehorsam, in der völligen Einfügung in das biblische Muster, so dass Gottes Wohlgefallen aus Gnaden auf uns allen ruhen und wir mutig vorwärts gehen können. Ich bin ganz ehrlich, seit einigen Tagen bin ich einfach mit neuem Mut und neuer Kraft erfüllt. Und ich danke Gott dafür und ich bitte alle zu vergessen, was nicht direkt zur Verkündigung gehört. Ich werde auch bitten, dass die Brüder es rausnehmen. Ich habe es nur sagen wollen, damit ihr auch mein Leben, meinen Dienst ein bisschen mehr mittragen werdet. Und so bedanke ich mich bei euch allen. Und ich möchte auch bei dieser Gelegenheit euch allen und besonders allen in der Bundesrepublik, in Österreich, in der Schweiz, diese drei Länder haben von Anfang an das Missionswerk weltweit getragen. Und hinzu kommen jetzt all die Nachbarländer, besonders auch seit langen Zeiten der Elsass, unsere teuren Geschwister Kupfer und andere. Und wenn ich euch sagen würde, welch ein Betrag ausgegeben wurde im Jahre 2007, es würde euch wahrscheinlich eine schlaflose Nacht bescheren. Ich bin Gott dankbar. Dankbar, dass jede Rechnung bezahlt werden konnte, jede Reise bezahlt werden konnte, alle Kosten beglichen werden konnten. Und es ist übrig geblieben. Amen. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Es ist übrig geblieben. Gott, der Herr, segne euch auch in diesem Punkt für eure Treue, sodass die Arbeit im Reiche Gottes und die Verbreitung der letzten göttlichen Botschaft in alle Welt getan werden kann. Der allmächtige Gott erhebe sein Antlitz über uns allen und gib uns seinen Frieden und seinen Segen. In Jesu heiligem Namen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn danken. Ich weiß nicht, ob wir heute den Mut haben werden, ihm gemeinsam zu danken. Doch lass es uns tun. Einfach danken, dass er hindurchgetragen, dass er bewahrt, dass er geholfen, dass wir in seinem Worte bleiben durften und dass wir dazu gewürdigt wurden, sein teures Wort zu tragen. Wir werden auch für alle Brüder beten, die in allen Ländern und in verschiedenen Sprachen dasselbe Wort tragen, und möge Gott sie alle segnen. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen und für deine Treue, für dein wunderbares und heiliges Wort. Wir danken dir für deine Gegenwart, für all deine Segnungen. Wir danken dir, dass du mit uns redest, dass du mit uns bist, in allen Schwierigkeiten, in allen Prüfungen. Geliebter Herr, du hast geholfen, du hast gesegnet, du hast geführt, und du hast geleitet. Ewig treuer Gott, habe du deinen Weg, o Herr, und segne, segne aus dem Reichtum deiner Gnade. Und wir bitten für unsere Feinde, wir bitten für unsere Feinde von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Geliebter Herr, erbarme dich. Erbarme dich, schenk eine Wende, schenk einen neuen Anfang. Heilige diese Städte, heilige den Ort, wo du angebetet wirst. Und habe du deinen Weg mit uns allen. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wir bekennen es, wir bekennen es. Wärest du nicht für uns und mit uns gewesen, dann wäre alles zu Ende gegangen. Aber du warst mit uns und wirst mit uns sein. Du hast gesegnet und du wirst segnen. Und der Feind soll zum Schemel deiner Füße gelegt werden. Er, der zerstören wollte,
soll zerstört werden. In Jesu heiligen Namen. Und alle sollen befreit, gelöst werden vom Satans Band. In Jesu heiligen Namen. Großer Gott. Großer Gott. Großer Gott. Großer Gott, großer Gott, großer Gott, lasst es uns gemeinsam im Gebet dem Herrn bringen und im Glauben. Der Herr ist gekommen, die Werke Satans zu zerstören.
Amen.
Im Psalm 110 steht geschrieben, dass alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. In Römer 15 steht geschrieben, dass der Feind unter unseren Füßen zertreten werden soll. Und das werden wir jetzt Gott dem Herrn darbringen und im Gebet sagen,
ja,
dass er, der Sieger von Golgatha, der dem Schlangen den Kopf zertreten, dem Schlangen, der seine Zunge dazu gebraucht hat, um so viel Unheil anzurichten, so viel Gift zu verbreiten, dem soll der Kopf zertreten werden, noch einmal zertreten werden. Und das wollen wir an dieser Stätte erleben. So wie am letzten Mittwoch, am 25. April 1979, ein Geschrei groß war in diesem Raum, dass alles für immer zu Ende ist, so möge heute, an diesem Tage, verkündigt werden, dass Gott einen neuen Anfang aus Gnaden geschenkt hat. Nicht, was Satan durch eine Frau gesprochen hat, sondern was Gott durch sein Wort gesagt hat. Das möge, das soll geschehen in Jesu heiligen und wunderbaren und heiligen Namen. Geliebter Herr, wir sind nicht hier in eigener Verteidigung. Wir sind hier in Verteidigung des Wortes Gottes mit der Verantwortung, dein Wort auszurichten und auf der ganzen Erde zu verbreiten und es zu tragen. Geliebter Herr, habe du deinen Weg mit deiner Gemeinde und segne von heute an auf übernatürliche Weise. Kröne uns alle mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Das Werk deiner Hände sei dir anbefohlen. Du hast das Schöpfungswerk vollendet. Du wirst das Erlösungswerk vollenden.
Amen.
Auf den glorreichen Tag deiner herrlichen Wiederkunft. Und so bitten wir dich, erhebe du dein Antlitz über uns allen und gib uns deinen Frieden und deinen Segen, jetzt und in alle Ewigkeit. Halleluja. Amen.
Amen.